Decode the Bus.
Die Suizidgedanken, die steigen seit vielen Jahren. Es gibt im Moment Kantone, da wartet man 10 Monate auf eine Diagnose.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus, live aus dem Studio. Mit mir im Podcast ist heute Jan Schlink, ein Mann mit 25 Jahren Erfahrung in Marketing und Kommunikation. Heute ist er Head of Marketing und Kommunikation bei Pro Juventute. Vorher war er Head of Marketing beim WWF Schweiz. Mich interessiert es, warum Jugendliche zu viel Stress haben, wieso Depressionen bei Kindern so ein grosses Thema sind und natürlich, was Pro Juventute überhaupt macht und warum es die Organisation heute noch braucht. Jan, schön hast du uns ins Studio geschafft.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich total auf unser Gespräch und vor allem auch das erste Mal in so einem tollen Podcast-Studio zu sein. Klingt alles schon mal ganz gut hier.
Sehr gut. Der Stress und die psychische Belastung nimmt, wie eine Studie von Pro Juventute zeigt, bei Jugendlichen zu. Nimmt der Stress auch bei dir zu?
Ich denke, dass wir alle nicht ganz ungeschoren davonkommen aktuell, wenn man sich so die globale, die nationale, auch vielleicht die ganz persönliche Situation anguckt. Wir sprechen da normalerweise aktuell von einer Multikrisensituation und genauso wie es Kinder und Jugendliche belastet, was aktuell so auf uns reinprasselt, kann ich sagen, ich persönlich habe schon auch meine Mühe mit bestimmten Entwicklungen. Ja? Also jetzt nicht nur die Pandemie, jetzt haben wir einen Krieg in Europa, die Klimakrise ist diesen Sommer nochmal omnipräsent gewesen und dieses Gefühl von sich aneinanderreihenden Krisen oder fast schon auch überlappenden Krisen, das betrifft mich persönlich auch. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin irgendwie 15 und habe Träume und dann gucke ich, wie realistisch die sind, das ist wahrscheinlich nicht ganz ohne.
Wir sind mal zusammen an einem Essen und dort hast du, glaube ich, gesagt, du bist ein Generation Xler und für dich die grösste Krise, die du in deiner Jugend erlebt hast, ist, wo der Kurt Cobain gestorben ist.
Ja, genau, ich erinnere das Abendessen und das sollte irgendwie so ein bisschen verdeutlichen, dass als ich jung war, war wirklich so, klar, dieser Stress, was für ein Studium und wo soll das hingehen, aber eher, ja, individuell, welche Träume hat man, vielleicht auch hedonistisch, wohin reise ich, also würde fast sagen, ein bisschen Luxusprobleme. Und ja, jetzt seit der Jahrtausendwende, denken wir mal, angefangen mit der Finanzkrise, ist eigentlich so eine heftige Entwicklung nach der anderen. Und da habe ich eigentlich ein bisschen reflektiert, dass ich wohl eine privilegierte Jugend hatte. Also war aber schon drastisch mit dem Herrn Cobain. Ja. Das hätte er nicht machen sollen.
Logisch, ist wirklich für eine ganze Generation ein schlimmes Erlebnis gewesen. Wir sind wirklich in einer krisengeschüttelten Zeit. Was macht das mit jungen Menschen, mit Jugendlichen?
Also wichtig ist, dass man schon ein bisschen den etwas längeren Verlauf anguckt. Also es ist jetzt nicht nur wegen der Corona-Pandemie haben Jugendliche Angst vor Verlust oder die sozialen Bindungen haben gelitten. Es ist wirklich schon so, dass wir das seit vielen Jahren beobachten, diesen Trend. Ja? Das ist einerseits das schulische Umfeld, das wirklich im Moment so designt ist, dass es sehr viel Stress auslöst. Und dann natürlich war das auch ein gewisser Katalysator für Probleme, die sich vorher aber auch schon abgezeichnet haben. Also beispielsweise die Suizidalität respektive die Suizidgedanken, die steigen seit vielen Jahren, haben dann aber eben während der Pandemie in diesen isolierten Zeiten einfach nochmal stark zugenommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das oder das Ereignis ist der Hauptgrund. Es ist natürlich systemisch. Also, ja.
Jetzt gerade das ist ja wirklich ein erschreckender Fakt, oder? Dass die Suizidgedanken bei jungen Menschen steigen. Woran könnte das liegen? Aber vor allem auch, ist das nur in der Schweiz so oder erkennt man die Tendenz in ganz Europa?
Ich würde sogar über Europa hinausgehen. Mhm. Also beispielsweise in bestimmten asiatischen Ländern, wo der Selektionsdruck gigantisch ist im Bildungssystem, würde da mal Südkorea anführen, da haben sie noch schlimmere Zahlen. China hat auch eine Prüfung im ganzen Land für hunderttausende Schüler und danach entscheidet sich irgendwie, jetzt überspitzt formuliert, ob sie das Taxi von dem Firmenchef fahren oder ob sie hinten sitzen und der Firmenchef werden. Also es ist wirklich ein globales Phänomen. Und es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten, auf die wir wahrscheinlich nachher eingehen, warum das so sein könnte.
Ja.
Also das steigt weltweit an. Ich habe jetzt nicht den Überblick, ob dann in jedem Land und auch sicherlich nicht gleichermaßen. Aber es ist schon ein globaler Trend, wenn man das Wort jetzt mal wertfrei nimmt. Ja.
Genau. Du hast vorher gesagt, schlimmere Zahlen. Von was für einer Zahl reden wir da? Also jetzt gerade zum Beispiel bei euch, habt ihr irgendwie eine Kennzahl quasi, wo ihr das dran anmachen könnt, okay, die Gedanken nehmen zu?
Also wir haben eben dadurch, dass wir die 147 Beratung, Chat, E-Mail, was auch immer die Kids möchten, das ist ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage, da sind wir ja da für die Kinder und Jugendlichen. Und unsere BeraterInnen kodieren die Themen, die dort auftauchen. Und das heißt, wir haben eigentlich wie so ein Echtzeit-Monitoring, so ein Sorgenbarometer, wo wir wirklich quartalsweise sogar bestimmte Entwicklungen ablesen können. Als Beispiel tatsächlich, das hat sich jetzt auch über das zweite und schon ins dritte Quartal hinein verfestigt. Wir haben eine deutliche Zunahme bei Angstthematiken. Und zwar eher so in Richtung existenzielle Angst. Und das ging relativ gut einher mit dem Start des Angriffskriegs von Russland in die Ukraine. Was aber ganz wichtig ist, das möchte ich betonen, wir haben natürlich eine problemfokussierte Wahrnehmung in dem Barometer. Das heißt, wir erleben Ängste und Sorgen. Und es gibt viele Kinder und Jugendliche, auch in der Pandemie, die nicht jetzt noch mal mehr gelitten haben. Also ich will jetzt nicht so ein ausschließlich düsteres Bild zeichnen, aber klar, bei unserem Sorgentelefon kriegen wir natürlich mit, was die Jugendlichen beschäftigt, aber nicht im positiven Sinne. Das muss man einfach auch immer wieder sagen. Nichtsdestotrotz gibt es da ein paar Zahlen, die einfach dramatisch sind. Unabhängig davon, dass insgesamt auch rein quantitativ, nicht qualitativ, die Zahl der Beratungen auf allen Kanälen stark zunimmt.
Mm. Du hast vorher schon kurz die übergreifende Krisensituation eigentlich erwähnt und auch vielleicht die Hintergründe oder die Ursachen, die zu dieser Zunahme führen, jetzt zum Beispiel gerade in dieser Suizidal- Gedankenrate, wenn man das so sagen kann. Und die ist quasi weltweit. Also weltweit überspannende Gemeinsamkeit, das hast du vorher schon kurz erwähnt. Mhm. Wir sind jetzt gerade bei dem Thema, was sind das für Gemeinsamkeiten, die da vorherrschen?
Also ich denke, diese Geschichte, was ich angesprochen habe mit schulischem und ausbildungstechnischem Selektionsdruck.
Mhm.
Also dort, wo der besonders hoch ist, gibt es auch einen direkten Zusammenhang zu Depressionen oder eben dann der schlimmsten Ausprägung davon. Dann globale Krisen, ja, also jetzt hat man eine globale Energiekrise, man hat Nationalismus, geopolitische Spannungen, die Klimakrise. Ich glaube, es gibt gewisse gemeinsame Erlebnisräume, die Kinder und Jugendlichen haben. Und jetzt kommt halt der springende Punkt. Da gibt es jetzt langsam auch ganz, ganz gute Studien dazu, wo ich jetzt keine zitieren kann. Das wäre dann eher beispielsweise unsere Stiftungsrätin aus der Psychiatrie, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich, wo man eben merkt, dass beispielsweise Social Media da schon auch eine Rolle spielt. Also Social Media per se kann kann was Schönes sein. Ich meine, da kann man sich ausdrücken, da kann man Dinge kreieren, miteinander im Austausch sein. Aber da gibt es natürlich auch Mechanismen, die nicht gerade gut sind für die psychische Gesundheit. Und das ist halt ungefiltert. Also wenn man sagt, ein Jugendlicher hat irgendwie 5 Stunden Screentime pro Tag, wenn davon 3 Stunden TikTok sind und davon ist 1 Stunde irgendwie Kriegsvideos, Fake News, Widerlegungen und sonst wie. Und das haben natürlich die Jugendlichen auch weltweit gemein, dass die einfach jetzt alles viel unvermittelter, direkter miterleben. Mhm. Dann auch eine Betroffenheit ausgelöst wird, die es früher nicht geben konnte, weil man vielleicht zum Glück nicht alles sofort immer erfahren hat. Und jetzt auch noch in Bewegtbild mit GIFs. Ja. Mhm. Also das denke ich, ist auch ein Grund für so eine weltweite Problematik. Muss aber wirklich auch immer wieder dazu sagen, die Zahlen, die Daten, die ich habe, mit denen ich arbeite, ist schon wirklich mit einem starken Schweiz-Bezug.
Ja.
Wir erheben nicht, wir sind ja kein internationales Netzwerk. Aber natürlich kriegt man gerade im Dachraum immer wieder die ganzen Zahlen schon auch mit.
Hm. Genau, ihr seid kein internationales Netzwerk, ihr seid Pro Juventute aus der Schweiz.
Mhm.
Das lernt man, oder der Brand lernt man quasi auch als Kind in der Schweiz oder in der Schweiz aufwacht, kennen.
Mhm.
Kannst du etwas zu euch sagen? Was ist genau so der Purpose von Pro Juventute und was ist so eure tägliche Arbeit?
Also Purpose, den kann ich aus dem Strategiepapier zitieren, ich hoffe jetzt richtig, und dann noch ein bisschen was dazu sagen, was das wirklich konkret bedeutet, dann auch im Hinblick auf Marketing, weil es ja nicht jetzt ein klassisches Produktmarketing ist, was wir betreiben. Also unser Purpose ist, dass wir da sind für Kinder und Jugendliche als Wegbegleiter, Fürsprecher und Helfer in der Not. Und dieses Fürsprecher, Wegbegleiter und Helfer in der Not spiegelt sich dann auch in unserem Angebot wider. Ja, Fürsprecher, Stimmrechtsalter 16, Dinge, die einfach wichtig sind für Kinder und Jugendliche. Ich will jetzt gar nicht auf die Schulpolitik eingehen, das ist wirklich wahrscheinlich Bildungspolitik ist wahrscheinlich das dickste Brett, das man irgendwie bohren kann. Ja, das ist so tief systemisch, also da bin ich jetzt nicht gerade froh gestimmt, dass wir in 3 Jahren ein zeitgemäßes Ausbildungskonzept haben. Aber das ist natürlich auch ein Thema, an dem man immer und langfristig dran ist. Wegbegleiter, das kann von Anfang an sein mit den Elternbriefen, wo wir junge Eltern begleiten auf ihrem Weg zum Elternsein, ja, aber Eltern werden. Das geht ja dann meistens relativ leicht und dann Eltern sein, ja, da sind wir dann Wegbegleiter oder auch gerade Wegbegleiter in den sozialen Medien.
Mhm.
Also sowohl den Jugendlichen als auch ihren Eltern Kompetenzen vermitteln, Sicherheit geben und auf Gefahren hinweisen, die es halt durchaus auch gibt. Und Helfer in der Not, das ist dann alles unter dem Label 147. Also wirklich, wenn alle Stricke reißen, dann sind wir die niedrigschwellige Erstanlaufstelle, die eben jetzt gerade in auch so einer Mental Health Krisensituation extrem wichtig ist, weil beispielsweise die ganzen therapeutischen Angebote vollkommen überlaufen sind.
Mhm.
Also es ist wirklich von einem Erstgespräch bis zu einem stationären Aufenthalt, was auch immer gerade für eine pathologische Situation vorliegt. Es gibt im Moment Kantone, da wartet man 10 Monate auf eine Diagnose. Ja? Also So, du holst dir beim Kicken einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch und der Orthopäde sagt dann, im Juni gucke ich mir das mal an. Hm. Ja, also wenn man das Gehirn so als Organ begreift, das darf halt auch mal krank werden, das ist auch wichtig, dass man darüber redet und dass das nicht so immer...
Unvorstellbar, oder?
Ja, genau. Und dann ist natürlich diese Niedrigschwelligkeit, dass man zumindest mal auch eine Fachperson auf der anderen Leitung hat. Wir haben ja festangestellte wirklich Psychologinnen und SozialarbeiterInnen. Und dass man wenigstens ein Ohr findet. Gerade auch vielleicht in einer Zeit oder bei Problematiken, wo man gar nicht mit den Eltern sprechen kann.
Mhm. Ja, jetzt muss ich natürlich gerade eine ketzerische Frage stellen. Mhm. Zu dem Thema. Ich habe gelesen, rund ein Drittel von allen Jungen sind gestresst. Mhm. Ist so quasi auch als Schlagziel auf eurer Webseite drauf. Mhm. Muss das sein? Und hat da Pro Juventute ihren Job nicht ganz richtig gemacht, dass so viele Leute gestresst sind? Werden da eure Angebote zu wenig quasi bezogen? An was liegt das?
Also die Stressstudie, auf die du da ansprichst, die setzt sich natürlich ganz stark mit dem schulischen und dem daran angeschlossenen Kontext auseinander. Okay. Mhm. Das heißt also, da zielen wir darauf ab, dass sowohl Situationen in der Schule, das gesamte System und auch die Schulkultur maßgeblich für diesen Stress verantwortlich sind, plus natürlich all die Variablen, die dazukommen. Also die Pubertät stresst, je nachdem mehr oder weniger. Dieses ständige Vergleichen in den sozialen Medien stresst. Aber was wirklich einen riesigen Einfluss hat, ist dieser schulische Druck, der einfach auch über die Jahre immer stärker zunimmt. Und ja, man darf uns da vorwerfen, dass wir unseren Job wohl nicht ausreichend gemacht haben. Man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht Goliath. Mhm. Ja? Also wie eingangs auch schon gesagt, das Schulsystem verändern wollen, so dass es wohlwollender und bedürfnisorientierter ist, das ist eine Mammutaufgabe. Ja?
Kann logischerweise auch nicht die Aufgabe sein von einem Marketingleiter von Pro Juventute. Darum tun wir uns mal auf das fokussieren, was du dann als Marketingleiter machst in dieser Organisation. Mhm. Was ist deine Aufgabe? Was ist so ein bisschen dein Ziel auch, dein Marketingziel?
Mhm. Also ich habe unterschiedliche Bereiche, die bei uns verantwortet werden. Klassischerweise das Branding. Also eben unser wichtigster KPI ist da die ungestützte Bekanntheit. Da gibt es ein Imagebarometer, so eine große jährliche Umfrage, wo eigentlich alle NGOs auch immer wieder abgefragt werden. Und da wird auch gebenchmarkt in den verschiedenen Segmenten. Und dazu natürlich geht das dann auch tiefer, Markenkompetenzen und die ganzen Markenwerte. Aber das ist so das wirklich Wichtigste, dass wir versuchen, top of mind zu sein, wenn es um die Themen rund um Kinder und Jugendliche im Allgemeinen geht. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich Reichweitenziele in der Kernzielgruppe Kinder und Jugendliche, dass wir dort auch ungestützt bekannt sind. Beispielsweise auch bei der Frage, weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn du ein Problem hast? Und da kann man auch mal eine Zahl sagen, etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz weiß, dass es uns gibt und dass wir da sind für sie. Und unser Ziel ist, das auf 50% zu steigern. Ich sage da immer, dass man maximal noch einen Kumpel fragen muss, wenn man selber nicht weiß, wo Hilfe holen, ne, ist natürlich Quatsch, aber bei 50% müsste man ungefähr einen Kumpel fragen, ist natürlich.
Ja,
genau.
Aber stimmt. Und wie macht ihr das? Was sind da so ein bisschen deine Tools, die du nutzt, um die Markenbekanntheit steigern und top of mind werden?
Also für die Markenpflege jetzt mit nicht einer zu spezifischen Zielgruppe, ja, also natürlich sprechen wir eher Eltern an und auch da jetzt aktuell eher Eltern von Teenies.
Also in der Beeinflusserkommunikation, genau, und nicht direkt.
Genau, das machen wir sehr stark mit Out of Home, einfach weil so dieser, ja, diese, ist jetzt nicht so ein harter Wert, aber sagen wir mal so Kosten pro Werbeerinnerung. Das ist halt wirklich beim Plakat nach wie vor aus meiner Sicht überragend. Ich habe jetzt mit digitalem Branding nicht so viel gute Erfahrung. Also wir machen dann immer einen Post-Test und das einfach bei Plakaten oder halt Out of Home oder klassische Plakate ist das am besten. Wir machen aber natürlich dann auch Facebook und Instagram, da kann man natürlich ganz gut segmentieren, aber eher begleitend. Und bei den Kindern und Jugendlichen haben wir uns relativ stark jetzt auf TikTok und Instagram fokussiert, mit noch so einem Vermarktungskanal Snapchat.
Ja.
Also da es da nicht wirklich einen Thread gibt und auch kein Community-Management, aber man Inhalte ausspielen kann, da haben wir recht gute Zahlen, was eben den Reach angeht. Und Bekanntheit und gleichzeitig auch so ein bisschen Kompetenzaufbau starten wir jetzt dann bei TikTok mit so einer, ja, Ausbauphase. Also wir stellen jetzt oder suchen jetzt gerade auch noch eine Social-Media-Produzentin, Schrägstrich-Managerin, dass wir da eben noch mehr Content produzieren können. Ja.
Jetzt, vorher hast du eigentlich gesagt, dass Digitalisierung hat eigentlich den sogenannten Hyper-Connected Customer rausgebracht, so wie wir das bei uns in der Agentur nennen.
Mhm.
Und die Person, die halt sehr viel auf Social Media ist, hat dann auch damit zu kämpfen, eben, dass man sich viel vergleicht, dass es zu Mental Health Issues kann kommen. Ist das nicht irgendwo durch auch ein bisschen eine schwierige Gratwanderung für euch, auf allen diesen Kanälen präsent müssen sein und genau diese Themen aber gleichzeitig auch ansprechen und ja nicht verursachen wollen, oder?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, man wird immer wieder auch damit konfrontiert, sei es nur schon, weil wir ja Werbespendings haben. Ja, also die sind nicht vergleichbar mit den großen Brands, aber es ist schon so, dass man da immer wieder auch kritisch gefragt wird, warum macht ihr da mit? Aber unser Ansatz kann nicht sein, irgendwie den Jugendlichen zu sagen, wo sie zu sein haben. Das machen die in einem gewissen Alter sowieso nicht mehr. Das fängt früh an, dass die nicht machen, was man sagt. Kann ich als Vater mit Stichprobe 1 bestätigen. und da geht es einfach darum, dann präsent zu sein und eben Stichwort Wegbegleiter, eben wenn sie schon da sind, zu gucken, dass wir ihnen helfen. Und das wird uns natürlich bei den Themen rund um die psychische Gesundheit nicht immer einfach gemacht. Also der Algorithmus belohnt jetzt nicht gerade unbedingt irgendwelche, despektierlich gesagt, Depri-Filme.
Genau. Ja,
und es gibt sogar klare, also wir dürfen bestimmte Worte nicht mit Doppel-S schreiben, sondern müssen irgendwie zwei Dollarzeichen machen, sonst schmeißt der Algorithmus, blockiert es direkt. Ja, also das ist wirklich eine ziemliche Herausforderung, die Reichweitenziele dann zu erreichen, wenn man nicht irgendwie coole Schuhe verkauft oder irgendwelche so Earpods oder was verlost. Ja? Mhm. Also wir können nicht alle Dinge tun, die im Marketing sonst halt gut funktionieren.
Und das zeigt ja eigentlich genau die Schwierigkeit, oder, wo die Algorithmen mit sich bringen. Oder? Mhm. Sie erwarten eigentlich eine gewisse Tonalität, was fast verunmöglicht, gewisse Themen richtig auf den Tisch zu bringen, oder?
Ja, also wir hatten jetzt eben unsere erste große TikTok-Kampagne wurde trotz langem, auch wirklich persönlichem Kontakt dann beim Tag X nicht ausgespielt. weil es eben irgendwie um Bullying, um Mobbing geht. Und das ist natürlich paradox. Ja? Also das hat kürzlich eine Kollegin, die Agota Lavoyer, die kümmert sich so sexualisierte Gewalt. Und da habe ich genau denselben Case gesehen. Und das ist natürlich eigentlich, grotesk. Die Probleme werden teilweise in diesen Kanälen produziert und befeuert und die wie man so sagt, die Mitigation, also das, was das Ganze lindern könnte, wird dann noch stark benachteiligt oder sogar verunmöglicht. Und das ist halt was, ja, auch da sind wir auch halt David. Ne? Ich kann nicht als Pro Juventute zu TikTok gehen. Ich weiß auch nicht mal, wo das Büro ist und ob die hier eins haben. Wird schon so sein.
Sie haben da
eins. Ja. Ah ja, aber ich kann da nicht hingehen und sagen, so jetzt ändert mal was an eurem Geschäftsmodell. Ja, Aufmerksamkeitsökonomie, da sind wir halt ein Sandkörnchen und nicht wirklich im Getriebe, sondern eher so davor. Ja.
Also du prangerst eigentlich ganz klar auch die grossen Social Companies an, dass die eigentlich auch mitschuldig sind an diesen Problemen im Moment.
Ja,
Mental Health Problemen, sagen wir so.
Naja, was heißt anprangern? Also ich denke, wenn sich super Coder und die besten Verhaltens- und wie heißen sie diese Behavioral Economics, wenn sich solche Spezialisten wirklich nur damit auseinandersetzen, auf Teufel komm raus, ohne irgendeinen ethischen Kodex, die Verweildauer zu fördern, ja, dann kann man da, glaube ich, schon auch von Anprangern sprechen. Aber das ist halt ein werbeumsatzgetriebenes Geschäftsmodell. Und dann haben die wahrscheinlich die Verantwortung ihren Shareholdern gegenüber und dann machen die das halt aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht irgendwie richtig. Aber es ist ja nicht so, dass es nur schwarz oder weiß ist. Also man kann schon auch Dinge tun, wenn man so eine CSR-Abteilung schon hat, ja, sich damit ernsthaft auseinandersetzen.
Ja.
Und das habe ich bisher jetzt noch nicht viel gesehen. Ja, und gerade auch so diese Themen Cybermobbing oder generell, was wird gemeldet und warum bleibt was online? Das ist mir wirklich teilweise schleierhaft, was für Äußerungen stehen bleiben dürfen und welche nicht. Und ich glaube, da müsste man schon mal ernsthaft nochmal über die Bücher. Wahrscheinlich wird es regulatorisch passieren müssen.
Irgendwann
also so eine Selbstverpflichtung oder so ein Code of Conduct, das ist wahrscheinlich eine schöne Medienmitteilung und dann, ja, passiert da nicht viel.
Du hast vorher viel schlimme Wörter benutzt, wie zum Beispiel Mobbing, Cyberbullying, Gewalt an der Schule, wo ja momentan wirklich ein grosses Thema ist, auch in den Publikumsmedien.
Mhm.
Oder auch sexualisierte Gewalt, alles wirklich schlimme Themen.
Mhm.
Was haben Sie da festgestellt? Was ist da passiert? Wie ist das zu dem gekommen, wenn man es jetzt vielleicht auch im Kontext anschaut, zu früheren Generationen? Was ist passiert?
Also gab ja jetzt auch gerade die Studie im Kanton Zürich mit einer wirklich herausragenden Qualität der Daten im Vergleich zu anderen Kantonen. Also ich würde mal sagen, Mobbing und Gewalt an Schulen, das gab es schon immer. Es findet nun halt einfach neue Gefäße. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie eindeutige kausale Zusammenhänge jetzt beispielsweise mit sozialen Medien feststellen kann. Es ist halt nur so, ein Bully hat jetzt halt mehr Werkzeuge. Ja, und kann von Schulhof über WhatsApp-Gruppe bis irgendwie Facebook je nach Kanal, je nach Mut, je nach Durchtriebenheit halt auch andere Gefäße nutzen. Und das macht es wahrscheinlich dann halt insgesamt tendenziell schon schlimmer, weil man halt gar keine Ruhe mehr hat. Ne? Hyper-connected.
Genau.
Wenn du irgendwie eine Klassen-WhatsApp-Gruppe hast, wo teilweise wirklich, da musst du drin sein, sonst erfährst du nicht, wann der und der Sportunterricht ist oder so. Und wenn da gemobbt wird, das ist übel.
Also es ist eigentlich Mobbing on Steroids.
Ja, schon. Und das ist jetzt auch tatsächlich, da haben wir ein Programm, Initiative gegen Mobbing, mit weiteren Partnern, wirklich von Schulleiterverband, Schulsozialarbeiterverband und Radix, ist das so eine Initiative, die sich eben dem Thema Mobbing an Schulen gesamthaft jetzt auch stellt. Weil da habe ich mich schon gewundert, wie wenig Ressourcen im Moment darauf verwendet werden, eine Kultur und ein Safe Space zu schaffen, dass das eben weniger wird. Aber das Problem drängt, also jetzt gerade ist es so, dass das Programm, glaube ich, eine ganz gute Nachfrage erfahren wird. Ja. Weil halt die Schulen das schon auch jetzt realisieren, das kann man nicht einfach so sich selbst überlassen.
Also wie hat sich dem Fall auch die Arbeit von Pro Juventute verändert in den letzten, sage ich jetzt einfach, 10 bis 20 Jahren, eben, wo eigentlich der Hyper-Connected Customer quasi geboren worden ist. Ich sage immer, das ist 2007 passiert, wo der Steve Jobs das schöne Gerät hier präsentiert hat, der Welt, ist eigentlich der Hyper-Connected Customer geboren. Er war zwar damals noch ein kleines Baby gewesen, quasi, heute ist er schon voll entwickelt. Wie hat sich eure Arbeit verändert?
Das ist eine ganz spannende und wichtige und total aktuelle Frage. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, aber ich habe mich selber mit der Historie auseinandergesetzt und habe natürlich Kollegen, die schon länger dabei sind. Und das fängt schon mal damit an, dass wir ein sehr großes und mit einem Commitment inklusive Stiftungsrat auch haben, ein digitales Transformationsprogramm. Also nur schon unser eigenes Arbeitsumfeld, Tools, die ganzen Geschichten, die eben unsere Kernzielgruppe so aus dem FF beherrscht, das müssen wir entweder nachholen oder einfach wirklich implementieren. Ja, das war natürlich vor Corona genial, als wir alles schon auf SharePoint hatten und uns das eigentlich in den Operations überhaupt nicht großartig gebremst hat. Also digitale Transformation, dann Recruiting. Also ich selber wäre der schlechteste Social Media Manager der Welt. Ich wäre so cringe. Ja? Also ich brauche natürlich auch eine Social Media Managerin, die so ja auch aus der Generation kommt. Und jetzt ist noch eine ganz spannende Phase. Wir begeben uns auch in eine Organisationstransformation, also wir schaffen Hierarchien ab, wir führen die kollegiale Führung ein und das hat einfach den Grund, dass wir adaptiver und agiler, schneller werden möchten, auch im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Deren Umwelt, deren Tools verändern sich so schnell, dass wir eben der Meinung sind, mit so einer klassischen, hierarchischen Organisation, wo das Wissen nach oben nicht immer größer wird, wollen wir eben auch da uns, ja, den Gegebenheiten anpassen, immer mit dem Ziel, Impact so schnell und so groß wie möglich bei Kindern und Jugendlichen zu haben. Also die Arbeit, die hat sich laut auch den Kolleginnen, die jetzt schon so ein paar Jahre dabei sind, so massiv verändert. Also als der CDO zu uns kam, da wurde noch gefaxt. Also sicher nicht.
Gefoxt, also du hast es noch erlaubt, wo gefoxt wurde?
Nicht. Nein, ich weiß es nicht. Oder vielleicht steht noch irgendwo ein Telex rum. Aber es ist schon, da ist brutal viel gegangen. Ich bin angekommen und habe echt 2 Wochen gebraucht, um mal alle Tools überhaupt nur einmal geöffnet zu haben. Und Teams Chat und was nicht alles und asynchron. Also es ist echt extrem viel gegangen, was so die digitale Maturität der Organisation angeht.
Gut, dann reden wir doch, machen wir einen kleinen Seitwärts-Step und reden gerade noch über Organisationsstruktur in Unternehmen. Du hast gesagt, kollegiale Führung. Was ist die kollegiale Führung?
Also die kollegiale Führung ist so aus dem Bereich Soziokratie. Gibt es ja auch Holacracy und all diese Geschichten. Und die kollegiale Führung, die ist eben auch eine hierarchielose Form der Führung. Und im Prinzip geht es darum, die Kompetenz dorthin zu verschieben, wo das Wissen ist und halt wirklich total kundenzentriert über Kreise von außen nach innen zu arbeiten. Also weg von ich möchte, dass die Jugendlichen, sondern die Jugendlichen machen dieses und jenes und das geht eben über sogenannte Geschäftskreise und die verwalten wirklich Budgetziele im natürlich Gesamtframework, also auf die Organisationsziele hin abgestimmt. Die arbeiten dann autonom wirklich für ihren Markt. Und das ist idealerweise auch ganz interdisziplinär. Also diese Geschäftskreise sind dann eben auch ein totales Aufbrechen von Silos.
Ja.
Das Fundraising ist einfach dabei, wenn Programme entwickelt werden. Und das Marketing darf auch schon mal rechtzeitig sagen, dass es schwierig wird, das an Mann oder Frau zu bringen und dass es vielleicht so und so designt werden müsste. Ein UX-Designer ist dabei. Also dass man wirklich interdisziplinäre Teams hat, die aber auch dann wirklich autonom entscheiden. Also eine Geschäftsleitung wird es in 1,5 Jahren nicht mehr geben.
Mhm.
Und meinen Job auch nicht. Ich habe mich beworben eigentlich genau deswegen. Und jetzt fragen mich natürlich immer mal wieder alle, was ich eigentlich in einem halben Jahr oder Jahr dann in der Organisation tue, wenn ich nicht mehr Bereichsleiter bin. Aber
also du hast eigentlich den Job selber abgeschafft.
Ich versuche stark, den abzuschaffen. Und man spricht dann eben auch von verteilter Führung.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht so der super strukturierte Excel-Typ, der irgendwie minutiös immer alles ganz genau weiß und im Griff hat. Und ich freue mich eben darauf, dass bestimmte Aspekte der Führungsarbeit, die ich nicht gut kann, die ich vielleicht nicht gut kann und nicht mag, dass die verteilt werden und dass dann eben Potenziale, die ich habe und auch Ressourcen mobilisiert werden können, die halt im Moment zu kurz kommen. Also weiß selber noch nicht, worauf es hinauslaufen wird, aber das finde ich jetzt gerade auch wirklich das Spannende dran.
Sehr spannend.
Wird dann lustig, was man sich auf eine Visitenkarte schreibt. Das gibt halt dann nur noch Rollen.
Kollege,
ja, hörst du? Passt ja schon mal ganz gut.
Genau.
Ja, für die Zielgruppe. Ich bin dann halt Kollege.
Ja. Kollege mit Marketing-Know-how.
Ja, genau.
Ja. Und Nirvana-Fan.
Unter anderem, ja.
Mhm. Nein. Was ich jetzt aber gleich noch schauen muss, testen, ist so dein Know-how gleich, so quasi dein Excel-Know-how, Zahlen und Fakten.
Oh, weil jetzt
haben wir
hart.
Gar nicht gross geredet, oder? Du hast vorher von Budget geredet. Mhm. Also, wie kommt ihr überhaupt an eure Funds an?
Ja.
Also, Fundraising nehme ich an, aber wahrscheinlich auch noch andere Varianten.
Ja.
Was für Budget ist und wie werden die eingesetzt? Von wo kommt das Geld? Sind die tendenziell am Wachsen oder eher ein bisschen am Schrumpfen? Was läuft da so bei Proviamitute?
Also, leider haben wir so eine Seitwärtsbewegung. Wir wachsen schon jedes Jahr ein wenig, aber gerade jetzt, was die drängenden Probleme angeht, bräuchten wir mehr Mittel. Und du hast es richtig gesagt, wir sind zu sehr großen Teilen von Privatspenden und PrivatspenderInnen eben auch abhängig. Es gibt natürlich institutionelles Fundraising, Stiftungen. Wir haben auch eine Leistungsvereinbarung mit dem BSV zur 147. Also wir sind auch mandatiert, dieses Telefon zu betreiben, mit klaren auch Richtlinien.
Mhm.
Aber wie so oft in der Schweiz sind die Ausgaben für Gesundheit und Soziales und Bildung einfach zu knapp bemessen. Das heißt, wir können nicht ausschließlich jetzt mit staatlichen Geldern diese Dienste betreiben und Programme entwickeln. Das heißt, klassisches Fundraising, Face-to-Face, Dialogmarketing, all diese Geschichten und auch natürlich digitales Fundraising. Und wo gehen die Mittel hin? Idealerweise zu einem großen Teil in die Programme. Da gibt es eine Dachorganisation CEVO, die sorgt eben eigentlich dafür, dass das NGOs, die da dieses Siegel haben, eben in einem adäquaten Verhältnis zwischen Overhead und Programmmittelverwendung, dass jetzt nicht irgendwie man sich da eine Administration aufbaut, die die Hälfte der Spendengelder auffrisst. Es ist immer ein bisschen eine Krux, gerade so, da will ich jetzt nicht naiv sagen, aber es ist intuitiv, sagt man halt, ja, das Geld muss doch voll in die Programme. Und das ist aber aus Marketing-Sicht natürlich totaler Quatsch, wenn ich ein ROI zwischen 1:3 und 1:5 habe im Fundraising. Ja, da gebe ich 1 Million aus und nehme 3 Millionen ein und im nächsten Jahr kann ich das in die Programme stecken. Aber es kommt natürlich immer wieder der Vorwurf, ihr haut da Geld für Werbung raus.
Ja.
Aber da die Budgets, also auch meins, so knapp sind, gucken wir sehr, sehr, sehr gut, dass das effizient eingesetzt wird.
Mhm.
Und gerade im Fundraising, also wir wir geben Geld aus und nehmen damit etwas ein. Das ist ja nicht rausgeschmissenes Geld.
Das ist auch ein bisschen der Vorwurf, der zum Beispiel immer wieder an Greenpeace auch gemacht wird. Oder die haben das auch immer. Oder ich habe zumindest immer ein bisschen so mitbekommen, dass die eben zu viel Fundraising machen, zu aggressive Werbung.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ist auch in meiner Wahrnehmung jetzt, sehe die nicht anders als andere NGOs, aber ja, vielleicht ist es halt, weil die so...
Also PR-Aktionen sind ja schon viel extremer, oder?
Ja, und eben genau, sie sind ja eine Kampagnenorganisation, also sie suchen ja auch dann das Licht der Öffentlichkeit und dann sind sie natürlich auch eher mal in der Kritik. Allerdings sind ja ihre Kampagnen auch ihr Wirkungsausweis. Mhm. Ja? Also das ist ja nicht nur Publicity. Sie haben ja dieses, glaube ich, es heißt Bearing Witness, also wirklich Zeuge sein und auf Missstände hinweisen. Und sie kombinieren ja Kampagnen auch wirklich mit ihrer Wirkung.
Ja.
Aber das ist halt wahrscheinlich schwierig immer für die Leute draußen, das auseinanderzuhalten. Mhm. Die denken halt dann, es ist halt ein reiner PR-Stunt. Aber man kann schon immer mal wieder beobachten, dass die Firmen auch wirklich dann maßgeblich beeinflusst haben in ihrem weiteren Entscheid.
Absolut.
Ja.
Jetzt ist natürlich noch interessant zu wissen, wie viele Leute sind ihr überhaupt im Marketing? Also wie groß ist dein Team?
Mein Team ist inklusive mir und einer Lernenden aktuell 10 Leute. Mhm. Das ist echt nicht viel. Also ich habe eine Mediensprecherin.
Ja.
Eine Social-Media-Spezialistin, eine Content-Marketing-Managerin, eine digitale Marketing-Managerin, dann E-Dialog, Grafik, eine Marketing-Managerin für bestimmte Programminhalte, dann eben die Auszubildende. Und jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und dann eben noch der Bereichskollege, der dann teilweise auch in der Öffentlichkeitsarbeit mithilft und ansonsten halt bin ich hauptsächlich Sparringspartner für die verschiedenen Bereiche.
Und was ist, wie sieht euch das Marktumfeld aus? Also wer sind da eure Konkurrenten? Habt ihr das überhaupt? Jetzt gerade zum Beispiel im Moment denke ich eben, ich habe das Gefühl, das Mental Health Thema ist so gross wie noch selten, oder ich habe es zumindest noch nie so erlebt. Die Jugendgewalt ist ein grosses Thema in den Medien. Das müsst ihr euch eigentlich in die Karten spielen. Also, es ist nicht schön, dass es so ist, aber eigentlich müsste es ja passieren. Ihr müsst eigentlich profitieren, mehr Fundraising-Mittel bekommen, oder?
Also, im Fundraising merken wir das leider noch nicht so, aber es sollte sich, wenn die Themenkonjunktur eben so gut ist, jetzt mal... Wir würden uns das wahrscheinlich anders wünschen, aber die Themenkonjunktur ist tatsächlich gerade gut. Mental Health ist zum Glück hoch auf der Agenda. Ja, und du hattest eingangs gefragt, Konkurrenten, das ist bei den NGOs, ja, im Fundraising sind wir Konkurrenz, aber ansonsten ist es schon ein bisschen anders als in der freien Wirtschaft. Aber jetzt beispielsweise UNICEF ist für uns im Benchmarking immer wichtig, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, in der Romandie gibt es Stop Suicide und Ciao, die ähnliche Dinge machen. Pro Mente Sana ist die Fachorganisation für Mental Health, aber jetzt insgesamt nicht so sehr spezifisch für Kinder und Jugendliche. Und da sagte ich mal eben dann teilweise unsere Benchmarks. Also ich weiß, wie die ungestützte Erinnerung von UNICEF ist und sehe dann unsere und denke mir, wäre schön, wenn die ähnlich wäre. Und Reichweitenzahlen von Portalen, das vergleichen wir dann schon, weil man halt gucken muss, wo steht man da. Aber mitunter sind die Organisationen schon sehr spezifisch. Also UNICEF zum Beispiel vom Brand, die sind natürlich auch durch das internationale Netzwerk, ich werde jetzt keine Ausrede finden, warum wir nicht so bekannt sind wie die, aber es ist halt schon nochmal eine andere Markenpower dahinter. Unser Thema ist extrem präsent und wir haben auch strategische Entscheide getroffen, da jetzt auch stark das Thema zu bewirtschaften. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht zu alarmistisch daherkommt, weil es ist nicht jedes Kind traurig und jeder Jugendliche suizidgefährdet. Also wir wollen natürlich bei der Kernzielgruppe nicht das dadurch, dass wir es jetzt bewirtschaften, auch noch verstärken.
Auch noch auslösen.
Ich gehe aber mal davon aus, dass so ein Hintergrundgespräch mit dem Tagi oder ein SRF-Morgengespräch, dass das jetzt die Kinder und Jugendlichen nicht so mitbekommen wie die, die wir wirklich damit erreichen wollen. Eltern, auch vor allem Politik, Verwaltung.
Ja. Was ist denn deine Motivation, in dem Umfeld zu arbeiten, für so eine Organisation zu arbeiten?
Generell beschäftige ich mich schon lange mit dem Thema Generationengerechtigkeit. Einfach dieser ganz naive Gedanke, dass man versucht, die Welt und die Umstände für die eigenen Kinder und für alle anderen auch, also für folgende Generationen, in einem etwas besseren Zustand zu hinterlassen. Und im Moment ist natürlich die Tendenz gerade gegenläufig. Also wir degradieren den Planeten auf allen Ebenen. Und bestimmte Errungenschaften, die wir kulturell auch mal hatten, wie zum Beispiel ein gepflegter Diskurs oder solche Geschichten. Und meine Hauptmotivation ist einfach, an einer besseren Welt zu schaffen. Das klingt immer so sülzig, aber ich habe auch selber zwei Kinder, 4 und 7. Und ich kann eigentlich wie dann gar nicht anders, als zu gucken, wo will ich meine Energie, mein Wissen reinstecken. Hat mich einfach schon immer mehr gepackt, wenn es purpose-orientiertes Arbeiten ist.
Und schaffen wir es? Schaffen wir es, eine bessere Welt zu schaffen?
Das muss ich bejahen. Also das gibt für mich da keine andere. Also es ist so wie gezwungener Optimismus, ja, weil ich kann gar nicht anders, und sonst weiß ich ja nicht, was ich meinen Kids sagen soll. Ja, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ja, sorry boys, you're fucked. Ja, oh, Entschuldigung, sollen wir vielleicht rausschneiden. Aber die hören es ja nicht.
Nein, nee, das darf so drin bleiben.
Okay, nee, aber das müssen wir schaffen. Und es gibt eben auch, so siehe Churchill, The Darkest Hour, ja. Mhm. Also dieses Jahr ist in so geopolitisch, Klima, alles Mögliche, ist so viel Schlimmes passiert, dass ich glaube, da ist auch ein gewisser Katalysator jetzt in Richtung positiver Entwicklung. Erneuerbare Energien, da frage ich mich seit 20 Jahren, warum das nicht vorwärts geht. Das ist so ein No-Brainer. Also ein absoluter No-Brainer, und es ist einfach nur übelste Lobbypolitik und Verhinderung und Nebelkerzen und Lügen und Campaigning. Und da geht jetzt aber sowas von die Post ab. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir die Fachkräfte kriegen, die Dinger dann montieren. Aber jetzt rennt man, denke ich, bei bestimmten Themen wirklich offene Türen ein. Mhm. Und auch die Wirtschaft trägt da dann einen wichtigen Teil dazu bei. Insofern, jetzt im Moment gerade, finde ich, sieht es übel aus. Ich spare mir auch bestimmte soziale Medien manchmal, weil ich das einfach so mein eigenes Mental Health ist mir auch was wert. Aber ich sehe schon auch immer wieder große positive Dinge, und insofern ja, auf die halt dann fokussieren und selber schauen. Ich meine, mehr als hier, ich werde jetzt nicht so schnell Präsident von irgendwas. Ich kann halt gucken, dass ich so in meinem Umfeld möglichst stark wirke. Mhm. Das gibt mir dann auch immer wieder was zurück, wenn man merkt, jetzt hatten wir direkten Impact irgendwo, wo es ein bisschen besser ist. Mhm.
Also steter Tropfen führt zu Impact irgendwann. Was sind denn so Challenges auf dem Weg zu einer besseren Welt? Jetzt einerseits für Pro Juventute oder Pro Juventute-Themen, aber auch allgemein?
Also Die Challenges jetzt für Pro Juventute sind, muss man einfach so sagen, haben ganz viel auch mit schnödem Mammon zu tun. Wir müssen mehr einnehmen, wir müssen größere Funds wirklich finden aus allen Quellen, also institutionell, von staatlichen Stellen, auch von Privatspendern. Also wir müssen, weil es ist einfach, wir kommen nicht hinterher mit der Nachfrage. Und die, denen wir helfen, die bezahlen nicht für den Service. Das ist eine kostenlose, anonyme Nummer, und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, es ist ein ganz schönes Minusgeschäft, was wir da anbieten. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, jetzt in diesen ganzen Transformationsphasen präsent zu bleiben, nach draußen zu arbeiten, Einnahmen zu generieren. Wir können uns jetzt nicht ein Jahr mit uns selber beschäftigen. Mhm. Also das ist so die größte Herausforderung. Wirklich.
Also man braucht einfach mehr Kohle.
Mehr Stutz. Genau. Ja. Genau. Und eben auch jetzt, wie bewirtschaften wir das Thema weiter? Also das nicht irgendwie in einem halben Jahr halt das alles wieder so, ja, haben wir jetzt gehört, Depression, Suizidalität. Also es gibt ja immer, und das geht schneller heutzutage, diese Abnutzungseffekte. Und da muss man schon ganz schön kreativ sein und auch smart, dass man immer wieder auf die Agenda kommt, in die Zeitung, ins Radio mit den Themen. Ja. Immer wieder von unterschiedlichen Seiten her beleuchten, neue Aspekte finden. Das ist so dann in meinem Bereich das Wichtigste, dass wir wirklich immer wieder neue Geschichten erzählen zur alten Leier.
Genau.
Ja, weil
Sorry. Hast du einmal einen Marketing-Fail produziert?
Ich selber?
Ja.
Oh, bestimmt. Also ich...
Das ist der biggest Fail von Jan.
Also... Ich sag zwei, weil der eine, das ist ein bisschen unfair, aber es war halt ja legendär. Wir haben einen Flight, das war noch beim WWF, einen Plakatflight gebucht. Bei APG und Clear Channel, da gibt es auch dieses Fenster und dann musst du irgendwie 30 Tage vorher irgendwie anliefern und dann kannst du auch nicht mehr canceln. Ja. War einfach 600 leere Plakatstellen, das macht die APG nicht und das läuft, das ist dann so. Naja, und dann, glaube ich, war unser Flight in der zweiten Woche des Lockdowns und wir hatten die Big Six Bahnhöfe gebucht und ich möchte mal behaupten, das haben 8 Leute gesehen, die Kampagne. Ja, da war ja nichts. Und das war so, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, das haben die also gemeint mit so einem volatilen Business-Umfeld. Mhm. Ja, es passiert irgendwas und plötzlich ist keiner mehr auf der Straße und deine Kampagne geht also einfach, das war, ja, der Post-Test war schlimm.
Gut, ist natürlich eine von den Top 3 Krisen vom Jahrhundert, oder Top-One-Krise vom Jahrhundert, wenn man es weltumspannend anschaut, logischerweise Corona. Also das hättest du ja nicht wirklich vorausgesehen.
Genau, deswegen sage ich noch was anderes. Ja. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Das war wirklich, also da habe ich nicht zu Ende gedacht und habe es auch irgendwann, weil das ging nicht mehr zurück und habe es immer weiter vorwärts getrieben, auch trotz diverser Warnsignale. Wir haben immer mit dem WWF so April-Scherze gemacht und die haben wirklich super performt, mit wenig Aufwand. So wurde ja dann auch in der 20 Minuten so eine Rubrik, die lustigsten April-Scherze. Und da war man, denke ich, auch ganz gut vor der Welle, bevor es total überhand nahm. Und ich habe dann einmal eine Idee gehabt, dass Pinguine auf einer Plastikinsel gesichtet wurden. Ja, und da habe ich...
Plastikinsel also so in der Straße?
Nee, oder? In der Arktis.
Ah, in der Arktis.
Also, dass die quasi nicht auf einer Scholle stehen, sondern um auf diese Plastikproblematik hinzuweisen, weil man eben kurz davor große Plastikverschmutzung sogar in den entlegensten Arktisbuchten hatte. Ganz netter Gedanke und so. Und das war aber gerade, wo auch die Fake-News-Debatte recht stark war. Und ich habe das total unterschätzt, dass wir als wissenschaftsbasierte Organisation, wenn das losgelöst vom 1. April passiert, dass wir da natürlich, dass wir sowas nicht machen können. Also du kannst ja, wenn das dann mal im Netz ist, das nicht wieder zurückholen. Und es ist halt blöderweise viral gegangen. Der hatte Millionen Views, aber das wurde aus dem Kontext gerissen. Irgendwo in Indonesien oder so haben da die Leute angefangen zu diskutieren und wir haben ja eine super tolle VFX-Bude in Zürich gefunden. Die haben das so geil gemacht. Also das ist wirklich, das sieht nicht schlecht aus. Und da bin ich halt insofern übers Ziel hinausgeschossen und hatte nicht überlegt, wie hole ich das wieder aus dem Netz? Und man hätte es einfach nicht machen dürfen. Da hat halt der Digital Immigrant oder der Digital Ignorant irgendwie nicht alles berücksichtigt, was man hätte wahrscheinlich tun müssen.
sehr geiler Fail.
Ja.
Weil es zeigt ja genau eigentlich das, was du in der heutigen Welt halt nicht kannst wegdenken. Das ist einfach die Viralität und das ist eben die Hyperconnect-Heit. Und das geht ja über Kultur hinweg. Und WWF kennt die ganze Welt.
Ja.
Und der 1. April geht eben wahrscheinlich nicht über alle Kulturen hinweg. Und
genau. Dann
gibt es den Big Fail, oder?
Genau, genau. Und eben, ich hatte dann diverse unschöne Telefonate von anderen WWF-Büros, genau. Die halt so...
Denk, was läuft mit dir? What? Was 1. April so, interessiert uns nicht?
Wir haben so ein internes Facebook damals gehabt und da war wirklich, what the actual fuck? Somebody told me this is a WWF-Movie. Tell me this is not true. Und dann halt so viermal durchgeschnauft und dann so, Dear Alistair, unfortunately this is a WWF movie and it was me who produced it. Und dann, ja, aber es wow. ist jetzt, da ist nicht, das wurde dann nicht ein globales Issue. Also, es, aber ich hatte dann ordentlich zu tun, auch Kollegen in anderen Ländern zu unterstützen, dann im Community Management. Und da die Freude, dass dies viele Views hat, war schnell getrübt davon, dass das einfach, das hätte man viel klarer containern und labeln müssen. Und dann ging aber darum, ja, aber wenn da jetzt ein Logo ist, dann funktioniert es ja nicht. Und diese ganzen blöden Gedanken.
Also PR-mäßig, ich sag's mal, reichweitenmäßig sehr gut funktioniert. PR-mäßig könnten wir jetzt darüber diskutieren.
Und brandmäßig genau. eben. Mm, ja. Mm. Und ich, bestimmt, wenn wir jetzt, aber machen wir vielleicht nicht weiter, mir fallen bestimmt noch drei weitere
nein,
Beispiele ein.
Mega
aber so transparent wollen wir ja jetzt auch nicht werden. Ne?
Okay. ja, Personal Influencer hast du auf deinem Weg, wo du jetzt gemacht hast, beruflich oder auch sonst, irgendwie ein Mensch oder ein Buch, ein Beeinflusser, wo dir viel mitgegeben hat?
Also, da kann ich unterschiedliche Antworten geben. Was Führungsarbeit und Leadership angeht, habe ich in der Werbebranche sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Einfach weil es immer wieder, ich fand es nie so ideal, dass ein Kreativer einfach natürlicherweise Creative Director werden muss und dann plötzlich Leadership-Skills haben muss. Also da hätte man, ich glaube, das haben auch Agenturen inzwischen begriffen, dass man eher so eine Fachkarriere macht und nicht unbedingt jeder Texter oder Art Director nach 3 Jahren ein Team führen können muss. Und da habe ich wirklich teilweise katastrophale Erfahrungen gemacht, was so Kommunikation, Attitude, Leadership-Skills angeht. Das hat mir aber geholfen, ne, wenn man sieht, wie man es nicht macht oder wenn man das erlebt und darunter leidet, dann kann man sich ja vornehmen, das besser zu machen. Dann in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe, im Bereich Augmented Reality, die beiden Gründer, die haben mich, was so diese Can-Do-Attitude angeht, wirklich total beeinflusst. Also Thomas und Peter von damals Metaio, die inzwischen, also die haben wieder ein Startup gegründet, jetzt diesen Sommer, aber die wurden zwischenzeitlich, wurde das Startup an Apple verkauft. Also ich denke, der Exit, den die da gemacht haben, war wirklich gut. Und die haben so dieser Startup-Spirit und dieses, hey, jetzt ist es 11 Uhr nachts, wir haben immer noch nichts, wie kriegen wir das hin? Und um 1 Uhr hat man es, weil man einfach sagt, jetzt ziehen wir das noch durch. So, das, die haben mich stark beeinflusst. Und Literatur... Eher nicht Fachliteratur, so irgendwie Atomic Habits oder sowas. Sowas lese ich schon auch. Aber da ist es tatsächlich Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art. Das ist das Buch, das ist mein absolutes Lieblingsbuch, weil es fast alles von dem vereint, was so meine Werte sind. Also da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es aber auch total um Humor, um Menschlichkeit und ja, Douglas Adams ist einfach für mich ein Genie und der hat eben ein nicht fiktionales Buch geschrieben, das ist das. Und das hat mich, das begleitet mich immer. Bestimmte Elemente, die werde ich nicht mehr los. Eine Anekdote daraus, er fährt irgendwo in Afrika auf der Suche nach einem ganz seltenen Nashorn durch die Savanne Und der Typ, mit dem er da rumfährt, er beschreibt eben, dass der eine ganz geniale Methode entwickelt hat, klare und schnelle Antworten zu bekommen, weil er irgendwie mit 100 über eine staubige Piste fährt und sich zum Fragestellen eben umdreht. Und er dreht sich so lange eben um und schaut nicht nach vorne, bis man die klare Antwort gegeben hat. Und das ist irgendwie so, das liebe ich. Ja, so diese Lifehacks setzt nicht so oft die Situation, dass man das anwenden kann. Aber eben, das sind lauter solche Geschichten da drin. Mhm. Gibt es auch eine geniale BBC-Serie dazu. Aber das Buch, nicht lang, kann ich nur empfehlen.
Spannend, oder? Jetzt gerade die Anekdote, die bringt mich gerade auf diverse Politiker. Also weißt du, wenn ich an Politiker denke, kommt es mir manchmal vor, sie handeln genau so.
Ja.
Oder? Also mir kommt es manchmal so vor.
Ja, das wäre dann ein ganz schönes Powerplay. Ja. Man müsste sie eigentlich eher auf die Rückbank setzen und zu einer Antwort zwingen, als sie am Steuerrad zu lassen und die Leute immer unter Druck zu setzen.
Ja. Ja.
Wird schwierig.
Noch kurz zum Thema Leadership. Mhm. Du hast gesagt, du hast negatives Leadership kennengelernt, du hast aber auch positives Leadership kennengelernt. Mhm. Hast du einen Leadership-Tipp?
Jetzt gerade, das ist ja auch euer Betätigungsfeld stark, also im Bereich Social Media und mit Gen Z und Alpha und gerade die Zillennials sind ja jetzt gerade im Arbeitsmarkt.
Genau.
Und da für mich einfach eindeutig loslassen, großer Vertrauensvorschuss ausprobieren und eben wirklich aufhören, irgendwie eine Art von Kontrolle auszuüben. Ja, also das ist, da habe ich sicher auch schon mal negative Erfahrungen gemacht, das gehört aber dann dazu. Mhm. Aber größtenteils wird es so gutiert, wenn die Leute, ja, wenn man sie empowert und sagt, ich vertraue dir, hau rein, mach das. Ich habe es nur zur Hälfte verstanden, aber ich habe den Eindruck, du hast es voll verstanden.
Ja.
Und dann let's go und in einem Quartal schau mal, was passiert ist. Das, denke ich, ist gerade bei den Jüngeren echt enorm wichtig. Da brauchst du nicht kommen mit irgendeiner To-Do-Häkchenliste und Micromanagement und so. Aber gut, das ist eben, macht hoffentlich keiner mehr heutzutage.
Ja, ich glaube, es wird schon noch gemacht. Aber wir sagen intern bei uns immer, empower to perform.
Ja, ja.
Das ist so unser Motto.
Ja.
Und ja, du hast von los la geredet. Wir müssen langsam auch den Podcast respektive das Mikrofon loslassen. Sehr spannend gsi. Ich werde sehr viel mitnehmen von deinen Insights, von deinen Inspirationen, aber auch von deinen Fails und natürlich allen deinem Know-how aus der Pro Juventute-Tätigkeit. Haben wir sonst noch gerade etwas zu besprechen?
Ich glaube, wir haben eine ganz gute Tour d'Horizon gemacht. Ich möchte mich auch bedanken. Weil auch der Befragte natürlich immer ganz viel mitnehmen kann. Ich habe auch, ich hoffe jetzt nicht zu viel über mich selber gelernt, doch auch wieder ein bisschen, ja, aber eben, es war ein total schönes Format und wirklich spannende Fragen, so sehr, sehr kondensiert. Ich freue mich total, wenn wir den dann
veröffentlichen
und anhören können. Ich krieg ja dann Bescheid, wenn es online ist. Ne?
Genau.
Cool.
Ja, alle da draussen, folgt Pro Juventute auf Social Media. Sie sind auf allen relevanten Kanälen drauf. Dürfen natürlich auch spenden. Der Jan würde sich freuen. Das war Decode the Bus mit dem Jan Schlink. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Decode the Bus.